Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Dank. Für alle, die ich noch nicht gesehen habe, herzlich willkommen. Euch auch ein gesegnetes neues Jahr. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Kann mich den Wünschen von Steffen anschließen. Ich weiß, wo sie herkommen. Den letzten Punkt erzähle ich euch nach der Predigt, den er nicht sagen will. Okay, schon im ersten Gottesdienst habe ich das natürlich gepredigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Spurgeon ist mal gefragt worden. Spurgeon, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber Spurgeon, der gilt so ein bisschen in christlichen Kreisen, die sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennen, gilt er so ein bisschen als der König der Prediger. Das war jemand, der hat vor ungefähr 100 Jahren gelebt und der war wirklich, was Predigen angeht, war der so ein richtiger Crack. Und der hat gesagt, eine Predigt wird in der Regel zweimal geboren. Einmal, wenn du sie aufschreibst und einmal, wenn du sie hältst. Und jetzt können wir noch eins hinzufügen, und wenn du sie das zweite Mal hältst. Also es wird jedes Mal wieder frisch, weil Gott dafür sorgt, dass es frisch ist. Mir ist heute aufgefallen, wir brauchen so dringend die Fülle im Heiligen Geist. Und ich fand es gut, hier während wir das erlebt haben, wie der gerade Worship-Team auch gesungen hat, dass die Ketten fallen und dass wir uns auch dafür Zeit genommen haben. Also vielen Dank, weil ich wirklich glaube, dass es notwendig ist. Und ich merke immer, wenn ich dieses Thema auch spreche, was ich jetzt gleich halten werde, das geht schon ein bisschen gegen eine Geisteswelt, nämlich gegen religiöse Geister. Und die religiösen Geister, die verstecken sich an manchen Stellen, vielleicht habt ihr noch nicht gehört, was religiöse Geister sind, aber der Feind kommt ja, der Name Luzifer heißt ja Lichtträger. Er verstellt sich gerne als jemand, das ist ganz sicher der Frommste. Also wenn er dem Himmel begegnet hätte, hätte er das Gefühl gehabt, das ist jetzt der frommste Engel, der dir über den Weg läuft. Ja? Und hintendran ist Mord und Totschlag und Hass. Und so war das auch oft, wenn ihr mal die Geschichte, die religiöse Geschichte der Welt betrachtet, war ja oft hinter dem ganz Frommen oft was ganz Schreckliches. Ja, wir brauchen nur an die Missbrauchgeschichten denken, an all diesen ganzen Scheiß. Das hat was mit diesen religiösen Mächten zu tun. Und die tun sich immer ganz fromm und sind es aber nicht. Und in der Auseinandersetzung mit dem, wie kommen wir am besten immer näher an die Wurzel, da möchte ich jetzt darüber sprechen. Ich möchte euch ein neues Wort vorstellen. Es gibt es nicht. Eigentlich darf es das gar nicht geben, aber ich habe es halt einfach von Gott so gekriegt und ich nenne es auch so, ob wir nämlich in Gottwilligkeit oder Eigenwilligkeit leben möchten im Jahr 2015. Gottwillig oder eigenwillig. Und weil ich weiß, dass Jesus uns lieb hat, das setze ich voraus, dass ihr das spürt und wisst, könnt ihr das auch in guter Weise hören. Zuerst möchte ich euch ein bisschen über den Willen sprechen, den Gott uns geschenkt hat. Denn Gott hat uns ein großes Geschenk gemacht, er hat uns einen Willen gegeben. Und wenn man den Wille, den Begriff Wille eingibt und mal Definition sucht, dann heißt es, der Wille ist eine Umsetzungskompetenz oder Umsetzungsstärke, bezeichnet die durch Willenskraft und Selbstkontrolle gesteuerte Fähigkeit von Menschen oder Organisationen, bestimmte Pläne in tatsächlichen Ergebnissen umzusetzen. Sprich, es ist die Power, dass was zustande kommt und hinterher was zu sehen ist und Frucht ist. Das ist die Kraft, die Gott uns gegeben hat. Und der eigene Wille macht uns zum Souverän. Also wir müssen verstehen, dass unser eigener Wille, den Gott uns geschenkt hat, macht uns souverän, macht uns zu Herrschern. Und wenn du da noch näher reinguckst, dann wirst du feststellen, dass Gott liebt machtvolle Menschen. Und machtvolle Menschen sind ja gerade auch Menschen, die sich nicht verbiegen lassen. Machtvolle Menschen. Gott liebt machtvolle Menschen. Er liebt es, wenn wir machtvoll sind. Er möchte nicht, also es gab im Mittelalter so ein Bild von Christsein, das war wirklich der Allerärmste, der Dümmste, der Schlimmste, der Schlechtgekleidetste, der Doofste vom ganzen Dorf, das war dann der Christ. Und manchmal heftet sich dieses Bild noch in unserem Kopf, dass wir denken, so, dann gefallen wir Gott. Und das ist gar nicht, überhaupt nicht wahr. Gott liebt machtvolle Menschen, Menschen, die einen starken Willen haben. Und das können wir gut ableiten von Psalm 8, Vers 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn weniger gering gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, und alles hast du unter seine Füße gestellt. Wenn wir den Schöpfungsbericht am Anfang lesen, werdet ihr feststellen, dass Gott uns den Willen gab und die Herrschaft gab über die ganze Erde. Also wir sind nicht die Ausgelieferten, die fürchterlich jämmerlichen Figuren, die eigentlich preist dem Herrn, wenn wir dereinst mal sterben sollen. Ja, völliger Käse. Sondern Gott hat uns geschaffen, aufrecht zu gehen. Gott hat uns geschaffen, einen Willen zu haben. Gott hat uns geschaffen, machtvolle Menschen zu sein. Und ich verrate euch ein Geheimnis, und es ist kein Geheimnis. Machtvolle Menschen sind für den Teufel ein Problem. Da kommen wir zunächst bei der nächsten Folie, kann ich das gut vorstellen. Nämlich, wer ist Herr über mein Tun? Wer bestimmt, was ich tue? Und da gibt es Menschen, die sagen, oh, ich habe einen schwachen Willen, mein Wille ist halt so schwach. Dir möchte ich sagen, das ist eine Lüge des Teufels. Lesen wir mal, was Römer 8, 12 bis 14 dazu sagt. Nämlich, wenn ich sage, mein Wille ist schwach, dann herrscht ja trotzdem jemand in meinem Leben. Ja? Wenn ich das tue, was ich nicht tun will, ja, wer tut's denn? Irgendjemand gibt mir da Befehl. Und wenn es mein Wille, mein bewusster Wille nicht ist, dann ist es höchstwahrscheinlich mein Fleisch, meine Bedürfnisse, mein Ich, mich, mir, mein Bauch. Und da steht in Römer 8, 12 bis 14, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn wir durch den Geist Gottes geleitet werden, dann sind wir Kinder Gottes. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein als Christen, als Menschen, die Jesus angenommen haben. Wir sind machtvolle Menschen. Wir müssen nicht tun, was unser Fleisch will. Hallo? Nochmal, wir müssen nicht tun, was unser Fleisch will. Und die Entschuldigung, ich habe einen schwachen Willen, die gilt nicht. Weil der Wille, der kann nicht stark und nicht schwach sein. Der Wille ist vergleichbar mit einer Tür. Die Tür kannst du schließen oder aufmachen. Der Wille ist deine Tür für das, was du tun wirst. Der nächste ist, manche Menschen sagen zu mir, ich weiß allein, was richtig für mich ist. Also die sich so überberaten fühlen. Ne? Es gibt manchmal so Menschen, die fühlen sich einfach überberaten von uns oder zu viele Ratschläge. Kann ja auch sein. Ja? Aber ich weiß allein, was gut für mich ist. Das Problem ist, da gibt's immer so, es hat immer so ein Geschmäckle. Also wenn mein kleines Kind jetzt endlich laufen kann und sagt, Papa, lass mich, dann ist das okay, ja, weil ich gehe davon aus, die Stabilität ist soweit hergestellt, das Kind kann laufen. Ja. Bei manchen Christen oder bei manchen Menschen, die mir begegnen und die sagen, ich weiß schon allein, was gut für mich ist, da beschleicht mich so das Gefühl, dass jemand denkt, ich will nicht, dass du mich kontrollierst. Ich will meine Kontrolle bei mir selber haben. Ich bin selber der Herr in meinem eigenen Haus. Und lass uns mal lesen, was der Nehemia dazu sagt. Nehemia 9, 16 bis 17. Sie aber, unsere Väter nämlich, handelten vermessen und sie verhärteten ihren Nacken und hörten nicht auf deine Gebote. Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertate, die du an ihnen getan hattest. Der Punkt ist, wenn sich Menschen gegenüber uns verhärten, ist das nicht so schlimm, aber wenn das gegenüber Gott passiert, ist das schwierig. Lieber Gott, ich weiß schon selbst, was gut ist. Ich weiß ja, du willst ja nur irgendwas für mich, was mir gar nicht gefällt. Du willst ja irgendwas in meinem Leben, dazu habe ich ja überhaupt keine Lust. Und das ist schwierig, weil das ist Eigenwille. Das ist nicht Gottes Wille, nicht Gottwilligkeit. Das ist Eigenwilligkeit. Und diese Eigenwilligkeit, die hat ein Problem. Sie hat vergessen, wie gut Gott ist. Sie hat vergessen, dass Gott es gut mit dir meint und mit mir. Dann gibt es Menschen begegnet, die sagen, der Herr hat gesagt. Und mir ganz leise höre ich ganz häufig dann, wenn jemand zu mir sagt, der Herr hat gesagt, höre ich ganz häufig in mir drin, und wer hat es geprüft? Ja, das ist so eine massive Ermächtigung, der Herr hat zu mir gesagt. Und ich frage mich, wer hat es jetzt geprüft? Weil das ist sehr unabhängig, da geht es um meine Gabe, da geht es um meine, was ich kann, was ich denke, wie ich Gott höre. Und versteht ihr, ich habe immer gemerkt, wenn das zu sehr betont wird, dann ist es so, dass eigentlich kein anderer mehr mitreden kann. Niemand kann mich mehr runterholen, niemand kann mich mehr korrigieren. Ich weiß ja alleine, was richtig ist. Ich habe hier die Gabe, ich habe Gott gehört. In 1. Johannes 4, Vers 1 steht Folgendes. Da steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Versteht ihr? Ihr wisst ja, dass mir Heilung, die körperliche Heilung von Menschen sehr am Herzen liegt. Und da gibt es eine Frau, die ich sehr bewundere, die heißt Catherine Kuhlman. Die liebe ich wirklich, die Frau. Weniger von ihren Videos, mehr von ihren Büchern. Weil die Theatralik macht mir schwer zu hören, was sie an guten geistlichen Dingen zu bieten hat. Ja, aber das ist halt eben nicht meine Welt, aber ist völlig wurscht. Was sie schreibt, ist saugut und die Frau war richtig gut unterwegs. Und von der Frau weiß man, dass etwa 70% aller Kranken geheilt wurden, für die sie gebetet hat. 70%. Also die hat ganze Zelte voll Leute gehabt, tausende von Menschen, die mit allen möglichen Krankheiten kamen. Und davon, von drei Leuten, waren zwei anschließend gesund. Wir würden doch übereinstimmen, dass das wow ist, oder? Das ist doch Hammer. Das wollen wir hier, ja? Das wollen wir hier mindestens, das wollen wir. Wer hat uns eigentlich gesagt, dass es bei Gott hören, Prophetie, anders ist? Dass du richtig gut bist, wenn du 70% richtig hörst? Wer kam auf die Idee, dass es nur 100% ist? Und wer kam auf die Idee, dass wenn ich Gott höre, dass ich ihn 100%ig richtig höre? Versteht ihr da? Da ist so viel Platz für den Antichrist. Da ist so viel Platz für den Teufel, wenn ich so denke, dass ich so ich bin der Crack, I'm Mr. Superhero, wenn ich das glaube von mir, was Gottes Hören angeht, dann habe ich ein echtes Problem. Und die ganze Bibel ist so ausgelegt, dass wir sind verordnet für Gemeinschaft, wir sind verordnet für Brüder und Schwester, weil nämlich in der Bibel steht drin, wenn ein Prophet redet, sollen die anderen gleich mal prüfen. Und dieses sich erheben, da ist Überheblichkeit drin. Und da, wo in unserem Leben Überheblichkeit drin ist, das weiß ich zumindest von mir, da wird es gefährlich, da kommt der Eigenwille, da kommt mein noch nicht erlöster Teil voll durch. Und dann wird es kriminell. Deswegen ist es wichtig, wenn du mal sagst, der Herr hat gesagt, dann überleg dir gleich, wer darf das prüfen. Und such dir Menschen, denen du zutraust, dass die mal dir auf die Finger gucken. Sonst hast du gar nicht gemerkt, dass dein Fleisch über deinen Bauchnabel, über dein Großhirn in das sogenannte heilige Zentrum deines Ich eingedrungen ist und am Schluss irgendwelchen Bullshit macht. Und du weißt gar nicht, wie viel Blödsinn du eigentlich redest und es war nie der Herr. Ne? Und der Herr steht ständig in der Ecke und sagt, nee, das habe ich nicht zu ihm gesagt. Das war ganz anders. Das war nicht ich. Aber der Herr hat gesagt, nein, ich habe das nicht gesagt. Bibellesen hilft bei der Stelle auch übrigens. Deswegen, wir müssen echt uns ein bisschen auf die Finger schauen. Wir dürfen uns auf die Finger schauen, weil da gibt es keine Verurteilung. Gott will einen guten Willen, er will einen starken Willen, er will, dass wir mit einem starken Willen leben. Aber er will nicht, dass unser Eigenwille so von hinten durch die Tür, durchs Ohr ins Auge. Ja? Und der letzte Punkt ist Unbelehrbarkeit. Gesetzlichkeit. Und interessanterweise, ich glaube, dass Gesetzlichkeit und Unbelehrbarkeit das Gleiche ist. Weil ich habe erkannt, ich weiß genau, wie diese Stelle ist. Und wenn das passiert, dann wird es mir immer ganz schummrig, weil ich lese jetzt schon so lange die Bibel und ich kann es von vielen Stellen überhaupt nicht behaupten, dass ich genau weiß, was da steht. Weil immer wieder entdecke ich, dass Gott doch nochmal von einer ganz anderen Seite kommt. Und genau und umfassend, das sind so Worte, die passen nicht zum Menschen. Die passen zu Gott, aber die passen nicht zu mir. Und auch da gibt es dann die Lücke. Und wisst ihr, manchmal ist es unser Ego. Ich war früher übrigens so, ja. Was habe ich mit Leuten rumgeschritten um die richtige Bibelstelle? Ja? Und wisst ihr was? Besser hätten wir in der Zeit ein Glas Wein getrunken. Das war so verschwendete Zeit. Das hat niemandem geholfen, keiner wurde auferbaut, alle hatten hinterher Frust, jeder dachte, ist der andere doof. Hilft doch gar nicht. Sollte man sein lassen. Und Apostelgeschichte 7:51, da schenkt uns Stephanus alle ein. Da sagt er nämlich, ihr Halsstarrigen, Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ja, und das ist der Punkt, wo wir immer so ganz fest wissen, ja, der Messias kann nicht aus Nazareth kommen. Nein, er kann nicht aus Nazareth kommen. Unter keinen Umständen, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, Jesus. Und das ist so für uns, ich habe manchmal das Gefühl, Gott macht es Spaß, uns so reinzulegen irgendwie. Wir denken immer, wir haben es und dann merken wir haben es doch nicht. Und das ist gut so, weil das hält uns geschmeidig. Ja? Und dann ist die Frage, aber wie funktioniert das jetzt mit dem Willen? Du weißt so, dein Wille und mein Wille, das ist für Gott ganz, ist wirklich was extrem Wertvolles. Der Schöpfer, der dich geschaffen hat, der hat dir eine Tür vor deinem Haus gegeben. Und diese Tür vor deinem Haus ist dein Wille. Und es ist nicht von ungefähr, dass damals die Städte regiert wurden. Die wurden, also die meisten suchen in so alten Städten einen Palast. Da gibt es aber gar keinen. Weil die Regierungsgeschäfte, die wurden im Tor abgehalten. Im Tor war die Macht. Wer rein darf und wer nicht rein darf. Geschäfte wurden in den Toren abgewickelt, ja? Und so glaube ich, dass das ein gutes Bild für uns ist. Da, wo unsere Tür ist, da werden die Geschäfte unseres Lebens abgewickelt in unserem Willen. Und in der Offenbarung 3, Vers 20 können wir lesen, dass der, der uns geschaffen hat, der sagt, er steht vor der Tür und klopft an. Der tritt nicht die Tür ein. Jesus Christus achtet deinen Willen. Und zwar, ich bin manchmal erschreckt, wie weit, weil Gottes Wille geht so weit, dass er dich willentlich auch, und jetzt entschuldigt bitte, auch in die Hölle fahren lässt. Gott respektiert als einziger im ganzen Universum bis zur bitteren Neige deinen persönlichen Willen. Und deswegen ist der Wille auch so was Wichtiges. Deswegen müssen wir uns da auch mehr Gedanken drüber machen. Und es gibt einen Schlüssel, wie man mit seinem Willen gut umgehen kann, der nennt sich, den können wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 18, da heißt es, wachst, also wachsen, ne? Wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachst in der Erkenntnis von diesem Herrn, wachst in der Erkenntnis Gottes, denn wenn wir in der Erkenntnis, wenn wir Gott besser kennen, wissen wir viel besser mit der Bibel umzugehen, wissen wir viel besser mit den Situationen umzugehen und wir können viel besser herausfinden, ob das jetzt wirklich ein Wort von Gott ist oder von unserem Fleisch. Es ist so wichtig, dass wir uns entscheiden, gottwillig zu sein. Gottwilligkeit ist eine Herzenssache. Ich finde es schön, dass da in dem einen Vers drin stand, unbeschnitten an den Herzen. Es braucht eine Beschneidung an unserem Herzen. Und zwar warum? Da gibt es Wildwuchs. Durch den Sündenfall gibt es Wildwuchs an unserem Herzen. Nicht jeder Gedanke ist es würdig, dass er gedacht wird. Nicht jedes Wort ist es würdig, dass es ausgesprochen wird. Und nicht jedes Gefühl, das du hast, ist für die Welt wichtig. Ja, es ist einfach manchmal schön wenig, schön unwichtig und schön wenig wichtig zu sagen. Und stattdessen möchte Gott, dass wir ein beschnittenes Herz kriegen, dass wir auf das zurück reduziert werden, was wirklich von ihm ist. Weil die Bibel sagt, wenn wir das zulassen, dass er uns reduziert tatsächlich auf seinen Willen, bringen wir viel Frucht. Das Geheimnis ist nicht alles raus, was drin ist, sondern reduziert sich zu lassen von Gott und geprüft von Gott und dann raus. Gott möchte, dass wir furchtlos, frei und von Gott geleitet sind. Gott möchte, dass wir furchtlos sind, frei. Er hat uns zur Freiheit berufen und er ist nicht eng, er ist weitherzig. Er ist freundlich und er ist gütig und barmherzig. Und in Titus können wir lesen, dass Leiter danach, dass es ein Kriterium ist, ist für Leiter, dass sie nicht eigensinnig sind. Das steht in Titus 1, Vers 7. Denn ein Bischof oder Ältester soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig. Und da steht dieses griechische Wort autades, was eigentlich klingt so ein bisschen nach autark. Und das ist ganz sicher so. Ich bin vielen Menschen begegnet, die sind so autark. Ich weiß alleine, ich mache alleine, keiner, ich brauche niemanden, ich kann das schon alleine. Du merkst gar nicht, dass du dich um so etwas Kostbares beraubst wie Gemeinschaft. Du merkst gar nicht, dass du dich außerhalb der Willenszone des lebendigen Gottes befindest, wenn du autark bist. Gott will dich nicht autark. Gott will dich in Beziehung zu ihm und in Beziehung zu deinen Geschwistern. Gott hat uns geschaffen, ohne Schnutenpulli, ohne Distanz und ohne Quarantäne. Ja? Sondern für Nähe, für Liebe, für Austausch, für Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Dafür hat Gott uns geschaffen. Und er möchte, dass wir lernen, dass unser Wille stark ist, aber geführt von unserer Beziehung zu Gott. Geführt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir unsere Angst verlieren und wenn wir unser Selbstwertgefühl nicht mehr festmachen daran, ob alles richtig bei uns ist, ob wir immer alles richtig gehört haben, entspann dich. 70% richtig gehört ist richtig cool. Okay? Die 30% verkraften wir in unseren guten Beziehungen. Locker. Nicht schlimm. Alter, habe ich aber Mist gebabbelt, habe ich schon vergessen. Macht nichts. Ich verrate euch ein Geheimnis, nicht jede Predigt ist gut. Ich hoffe, dass die eine von den Guten ist. Es gibt ein tolles Beispiel für Gottwilligkeit. Und das ist etwas, was mich wirklich innerlich berührt, weil ich die Dimension so ein bisschen mitbekommen habe. Gott will ich glauben, dass Gott nur Gutes für mich will. Die Wurzel von Gottwilligkeit ist die Güte und die Treue und die Zuverlässigkeit meines Gottes. Und deswegen kann ich meinen Willen bei ihm einklinken. Selbst wenn mir der Auftrag merkwürdig erscheint. Und so einen merkwürdigen Auftrag bekam Abraham. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus dem Toten ihn erwecken könne, von woher ihn auch im Gleichnis empfing. Bisschen schwierig geschrieben im Hebräertext, aber ich nehme gerne die Schlachter oder die Elberfelder, damit wir wirklich wissen, was da stand textmäßig. Mit anderen Worten, Abraham wartet 20 Jahre. Abraham hat alles verlassen, was sein Zuhause ausmacht. Abraham ist in die Wüste gezogen mit dem Zelt. Es ist alles nicht einfach. Und dann sagt Gott, du wirst der Vater von so vielen Völkern sein. Ja, zeigt ihm die Sterne, macht ihm den Mund richtig wässrig. Ja. Und dann kriegt er endlich, nach langem Hin- und Hergewürge, nach eigenem Versuch, bekommt er einen Sohn, den Sohn der Verheißung in Isaak. Und dann sagt Gott, geh hin und opfer ihn. Und das ist so ziemlich die Bankrotterklärung alles dessen, wofür du die letzten Jahrzehnte gelebt hast. Vollständig sollst du zu Feuer aufgehen lassen. Und wer weiß, wovon ich rede, das ist nicht easy. Und wenn Abraham im Eigenwillen verhakt wäre, dann, ich habe euch ja versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie der aussieht, dann hätte er zu Gott gesagt, er weißt du, lieber Gott, Das kannst du gar nicht gewesen sein, denn du magst ja keine Menschenopfer, das weiß ich zufällig, Age. Oder lieber Gott, weißt du, das ist kein guter Plan. Du kannst ja nicht die ganze Zeit so sprechen, jetzt sprichst du anders, es geht ja nicht. Also er hätte ganz sicher viele Argumente gefunden gegen Gott, um ihm klarzumachen, dass Gott sich irrt. Ist doch so, oder? Also ich hätte es gefunden. Weiß nicht, wie es euch geht. Also ich hätte lamentiert. Ja, das wäre ein Buch geworden in der Bibel, Lamentation of Reinhard. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses Gelaber, das geht doch ganz schnell. Wie wir Gott sagen, dass sein Auftrag völlig blödsinnig ist oder dass das jetzt überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, wir haben die Bibel voll von solchen Stories. Da kommt eine 14-Jährige, nichts ahnend, läuft zum Engel in die Finger und der sagt, du wirst schwanger. Ja? Also, ich meine, ist ja auch nicht gerade unbedingt spaßig. Ja? Oder wir haben noch mehr, ich kann euch noch mehr solche Geschichten sagen. Aber diese eine Geschichte, die finde ich deswegen so spannend, weil der Abraham konnte gehorchen, weil er Gott kannte. Er wusste, wenn Gott mir das sagt, dann ist es gar kein Problem für ihn, nachher noch eine Lösung zu finden. Das war im Prinzip das, was hier im Text steht. Abraham wusste von vornherein, Gott hat eine Lösung. Wenn er mir wirklich das sagt, und es war ein reflektierter Mann, ne? War auch nicht so laut in der Wüste, nachts war auch das Licht aus, da standen überall Straßenlaternen in der Wüste, es war dunkel, man konnte auch richtig mal den Kopf entspannen, man hörte nichts und so, in der Wüste ist ja sehr ruhig. Und er kannte Gott, und er wusste, wie Gott spricht, und er kannte seine Güte, und er wusste, dass Gott kein Kasper ist, dass Gott kein Spaßvogel ist, der einfach mal so irgendeinen blöden Befehl raushaut. Er kannte Gott gut. Und jetzt kommt das Geheimnis. Wisst ihr, das ist das, was mich so daran so berührt. Er geht und Gott zeigt ihm den Berg Moriat. Und auf diesem Berg Moriat steht nachher das Allerheiligste vom Tempel. Auf genau diesen Felsen, wo Abraham Gott gehorcht hat, ist nachher das Allerheiligste vom Tempel. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht von ungefähr so ist. Da, wo wir Gott willig werden und ihm gehorchen, dort entsteht das Allerheiligste in unserem Leben. Dort begegnet uns die Gegenwart Gottes, dort ist Heilung und Befreiung. Und mir ist etwas aufgefallen, was mich traurig gemacht hat, was mir auch viel Mühe gemacht hat. Ich habe immer festgestellt, dass wenn ich für Menschen bete, und ich spüre das manchmal Menschen ab, wenn sie eine gewisse Form von Eigenwilligkeit haben, das kann super fromm sein, super gläubig, aber meistens passiert dann beim Gebet nicht viel. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Eigenwilligkeit bei uns Menschen Gottes wirkliches Wirken unterdrückt. Dass es nicht zu diesem heiligen Ort der Gottesbegegnung kommen kann, weil wir nicht im Allerheiligsten, sondern im Vorheiligtum bleiben. Da, wo unser eigener Wille noch so wichtig ist. Ich hätte darüber viel zu sagen, aber ich glaube, es wäre nicht so gut jetzt. Aber ich finde, wir müssen lernen, da drin zu denken. Egal, was wir haben und was uns betrifft, ist es so schlimm, wenn wir uns in den Willen Gottes legen? Kann nicht dort das Allerheiligste in unserem Leben plötzlich entstehen, wo die größte Gegenwart Gottes plötzlich da ist? Ich habe noch ein gutes Beispiel, das ist Jesus selbst. Als Jesus seine eigenen Willen in den Willen seines Vaters legt, mit den Worten, Jesus sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Da hat Jesus seinen Eigenwillen in den Gotteswillen gelegt und wurde gottwillig. Und aus dieser Gottwilligkeit, aus dieser Bereitschaft, bei Gott einzuwilligen, entstand die Errettung und die Erlösung der ganzen Menschheit. Es ist wirklich ein Geheimnis in der Gottwilligkeit. Da gibt es ein Geheimnis, das wir ernten können, wenn unser Herz sich in seinen Willen liegt. Und ich glaube, sowas gelesen zu haben bei Bonhoeffer, wenn er sagt, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen. Dieses getrost erwarten, was kommen mag, weil man diesen Gott kennt, weil man weiß, dass man egal in welcher Situation, auch im Feuerofen, nicht alleine ist. Wenn man weiß, dass dieser Gott auch dort noch mit seiner Liebe vorhanden ist, wo es uns ans Eingemachte geht. Und ich möchte uns einladen, in diesem Jahr jetzt nicht in den Feuerofen zu gehen. Bin ich Gott? Hä? Sondern ich möchte uns einladen, uns auf den guten Willen Gottes einzulassen. Ich möchte uns einladen, unser Leben ganz bewusst wieder ihm anzuvertrauen. Und mir hilft es auch, wenn ich für Menschen bete. Ich tue, was Gott mir gesagt hat, ich bete für die Menschen. Und Gott tut, was er gesagt hat und alles andere ist mir nicht wichtig. Ich lasse es in seiner Hand. Ich nehme es nicht wieder an mich. Hört ihr mich? Dieses Stille werden vor seinem Willen. Dort ist der Ort, wo Gott uns am meisten begegnet. Amen. Wenn dich das in deinem Herzen bewegt hat und du magst sein, vielleicht, ich meine, ich denke, ich bin der einzige eigenwillige Mensch hier im Raum, aber falls es noch den einen oder anderen geben sollte, ich würde dich herausfordern zu sagen, wenn du das an dir wahrnimmst, steh auf und lass uns dagegen was sagen, beten, dass Gott dir hilft und mir hilft. Ich muss das jeden Tag für mich machen. Also keine Sorge, ist nichts Schandbares. Ja, ich muss immer wieder vor Gottes Willen einknicken innerlich. Und damit meine ich nicht eine blöde Unterwerfung, weil Gott meinen Willen, ich muss die Tür öffnen. Ja? Also Gott macht meinen Willen nicht kaputt. Sondern es ist ein bewusstes Entscheiden, Herr, ich gebe mich in deinen Willen, weil ich dich kenne. Und lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir jetzt für diesen Moment der Entscheidung. Und Vater, ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, dass du jeden Einzelnen von uns, der jetzt sich bewusst gestellt hat zu diesem Aufruf, im tiefsten Inneren berührst. Und dass du, großer und wundervoller Gott, jedem Einzelnen jetzt hilfst, dass du was Neues schaffst und dass alle Eigenwilligkeit der Gottwilligkeit weichen muss. Alle Religiosität, alle religiösen Geister müssen weichen und sind gebunden. Und dass du jetzt freien Raum bekommst in unserer Mitte, damit dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Dafür bitte ich dich, Herr, in einem jedem Leben der Menschen, die hier im Raum sind. In Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe, und ich erhebe.